Das weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Aber ist ja egal. Das besprechen wir jetzt währenddessen, weil das ist ja eine Redaktionssitzung hier, die wir machen. Das macht man wir alles während der Redaktionssitzung. Da wird knallhart, wird verhandelt, was geschrieben wird. Also, moin moin, herzlich willkommen zur Redaktionssitzung Nummer 15. Ich freue mich total, dass ich hier zu später Stunde, bei Nina ist das Licht schon an, bei mir im Hintergrund, das wirkt hell im Bild, aber es ist draußen schon ein bisschen dunkel. Bei Mike wirft sein großer Kopf, wirft auch schon Schatten an die Wand, oh. Das Licht ist an. Aber genau, deswegen, lass mal loslegen. Wir haben auch wahrscheinlich, also ich denke jetzt gar nicht so viel, aber dann doch wieder genug zu besprechen. Wir befassen uns heute ein bisschen mit Mainz, dann befassen wir uns ein bisschen mit BVB, dann müssen wir uns leider ein bisschen mit wenig Toren beim FC St. Pauli befassen. Mike berichtet ein bisschen aus England, mehr dazu gleich. Und dann gucken wir ein bisschen auf den BVB und auf das, was sonst noch diese Woche passiert. Also, Mainz, Nina, du darfst ja aussuchen. Möchtest du oder möchten wir mit dem Sportlichen anfangen oder mit der Auswärtsfahrt an sich? Das eine ist auf jeden Fall scheiße, aber ja. Du kannst dir aussuchen.
Ja, Andrea vielleicht auch.
Kann auch erstmal anfangen mit der Auswärtsfahrt, aber also an sich die Fahrt war okay und das Stadion fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Außer die Akustik, die war scheiße, weil man immer irgendwie in den Kanon gekommen ist. Das hat mich ein bisschen genervt, aber irgendwann hat sich das auch eingespielt so, aber keine Ahnung.
Das heißt Kanon mit dem Sitzplatzbereich oder was?
Nee,
oder
mit dem oberen,
weil es
zwei Ränge sind. Mit der untere hat dann schneller gesungen als der obere und man ist nicht immer ganz hinterhergekommen. Da musste man sich immer wieder mal neu sortieren quasi. Das war immer ein bisschen blöde.
Aber, ja. Und wenn du sagst, das Stadion war gar nicht so schlimm, warum nicht? Also bist du am Stadion rausgeschmissen worden oder bist du aus der Stadt mit der Straßenbahn zum Stadion gereist?
Nee, wir sind mit dem Shuttle da zum Stadion gefahren, mit dem Bus-Shuttle.
Ach so, okay.
Das war ganz okay. Also ich habe es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt.
Also dafür, dass Fastnacht war und das ja auch das groß partymäßig war, davon musst du gleich mal berichten, kann ich einmal kurz einwerfen. Über die Außenmikrofone im Fernsehen war nur der Gästeblock zu hören, tatsächlich. Oder also nicht nur, aber es war schon ziemlich, ziemlich oft so, dass man eigentlich ganz klar den Gästeblock hörte und aus dem Heimbereich gar nichts kam.
Ja, aber so würde ich das auch einschätzen. Dass wir auch, also ich fand die Stimmung war jetzt nicht schlecht und wir waren auch, glaube ich, zeitweise echt richtig laut. Aber es ist wie immer, ne? Mal haben wir gute Phasen und mal ebbt das ein bisschen ab, aber.
Ist wie auf dem Platz.
Ja. Naja.
Es ist auf jeden Fall so, dass das jetzt das 12., 13. Auswärtsspiel gewesen ist. 12. Ist ja auch egal. Und es ist auf jeden Fall bisher alles immer ausverkauft gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, das bleibt auch bis Saisonende so.
Das glaube ich auch.
Das finde ich schon cool. Ganz schön beeindruckend. Da gibt es natürlich, muss man ja natürlich auch immer sagen, das ist ja nicht so, dass Mainz jetzt, wie viel gehen da rein? 35.000 oder so?
Ich glaube unter 30, aber ja, egal.
Okay.
Irgend sowas.
Also sagen wir mal roundabout 3.000 Gästetickets gibt es. Das geht natürlich nicht alles nach Hamburg, beziehungsweise reist dann aus Hamburg an, sondern rundherum. Nina, was würdest du schätzen, wie viele kommen aus Hamburg dann?
Also die Leute, die im Gästeblock stehen, die aus, ja, weiß ich nicht, schon um die 1.000. Aber es ist so, Mainz ist auch so eine Gegend, wo dann auch viele Leute herkommen, die dann auch in der Gegend da wohnen, ne? Das ist ein bisschen wie, weiß ich nicht, Fürth oder so, sind auch immer viele St. Pauli-Fans, die da in der Gegend wohnen. Oder in Stuttgart, glaube ich, war das auch relativ viel.
Ich korrigiere mich gleich mal selbst, es war mit 33.305 Menschen ausverkauft.
Okay, das heißt 3.300 Tickets ungefähr an die Gästefans. Genau. Was gibt's denn noch? Gucken wir mal nochmal die nächsten Auswärtsfahrten, weil auswärts macht ja, auch wenn das jetzt sportlich nicht so ergebnistechnisch gelaufen ist, aber auswärts sind wir ja doch durchaus erfolgreich, ja? Was haben wir denn jetzt noch? Wolfsburg.
Bayern.
Dann sind wir schon bei den Bayern, ne? Mhm. Was haben wir noch auswärts? Ja.
Kiel, Werder, Kiel. Frankfurt. Also das wird alles kein Problem sein, auszuverkaufen. Bayern war ja schon, ist schon wieder, also ich kriege schon wieder diverse Nachfragen. Achso, nee, der Verkauf im Kartencenter ist morgen, glaube ich. Aber auch dafür wird schon ordentlich getrommelt, weil mit dem Sonderzug ist das mit den Tickets auch alles eng. Also ich habe null Bedenken, dass wir die 100%-Quote auch bis zum Saisonende durchziehen. Es ist dann natürlich so ein bisschen, can you do it on a Tuesday night in Stoke? Also wird das auch in der zweiten, dritten und vierten Erstligasaison so sein. Aber
so sieht's nämlich aus, Mike. Genau richtig.
Wenn, dann ist es aber ja auch dann Stress, ne? Du hast dann den Europapokal dazu. Du bist ständig unterwegs. Also da kann ich auch verstehen, wenn das dann vielleicht mal, wer spielt denn dann in der ersten Liga? Wenn die Hertha dann wieder da ist, ne, und du machst das auf dem Donnerstagmittag, weil die TV-Termine anders sind und so, dann wird's halt auch mal kompliziert. Aber bis dahin kriegen wir das hin.
Genau, bis dahin kriegen wir das hin. Die Auswärtsfahrten, ich war noch nie in Wolfsburg, aber ich bin ich auch gar nicht nach dem.
Aber nicht mit Bundesliga, sondern ich war 2011 bei der Frauen-WM, war ich mal in Wolfsburg im Stadion. Aha, 1-0 gegen Japan verloren, die deutschen Frauen.
War das Achtelfinale, Viertelfinale oder so?
Viertelfinale, glaube ich sogar.
Ja,
ich weiß es nicht mehr.
Da war doch was. Du warst auch schon mal in Wolfsburg, Mike, das weiß ich, mit Wölfi. Oder du warst zumindest mal auf so einer Veranstaltung.
Also ich war schon diverse Mal.
Hast du letztens gebeichtet?
Ja, genau. Das mit Wölfi war ja dieses Spiel, wo ich mit meinem Sohn war, nachdem wir Kevin De Bruyne kennengelernt haben. Also übertrieben formuliert, weil er stand ja nach dem DFB-Pokalsieg, stand ich mit meinem Sohn am Bahnhof rum und die Wolfsburger Mannschaft halt auch. Und dann konnte mein Sohn ein Foto mit Kevin Bräune im einen Arm und dem DFB-Pokal im anderen Arm machen. Und daraufhin meinte er, Wolfsburg wäre ein cooler Verein. Und wir sind dann halt mal hingefahren, um ihm das Gegenteil zu beweisen. Und dann hat Wölfi ganz alleine im Mittelkreis in einem ziemlich leeren Stadion zu, ich glaube, es war Status Quo und
Rocking All Over the World.
Ich wollte gerade sagen, in die Aminau, aber das hätte ja gar nicht gepasst. Also muss es Rocking All Over the World gewesen sein. Und um den Kreis zu schließen, gestern habe ich Kevin De Bruyne wieder gesehen. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Aber in die Aminau ist doch nicht Status Quo, oder?
Doch.
Okay, wir driften.
Doch.
Natürlich.
Ja.
Also ich kenne mich in Musik echt nicht gut aus, aber das würde ich beschwören. Auch.
Ja, okay, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
Was dachtest du denn? Metallica, Van Halen?
Nein.
Europe?
Ich gucke jetzt gleich mal nach. Sucht euch mal ein Thema aus, über das ihr sprecht. Ich kläre euch gleich auf, dass das vielleicht doch von Status Quo ist.
Das wird so geil, wenn du jetzt suchst, von wem es denn eventuell hätte sein können, aber ja gar nicht drauf kommen kannst, weil es halt einfach falsch ist. Na gut, okay. Sportlich?
Das ist von Status Quo, das Lied.
Nein, das gibt's ja gar nicht. Fantastisch.
Ich kann auch erzählen, wie enttäuscht ich von der Fastnachtsspieltag war.
Oh ja, stimmt. Da musst du noch erzählen.
Weil ich dachte echt, da kommen mehr Leute verkleidet. Das waren gar nicht so viele.
Echt? Die haben sich dann wahrscheinlich mit den TV-Kameras immer die rausgesucht, ne?
Ja, weil von denen, die ich gesehen habe, da war gar nichts, also keine Ahnung, da haben sich die Leute auch nicht sonderlich viel Mühe gegeben. Da hatten die meisten eigentlich einfach nur vielleicht
so scheiße aus wie immer.
Ja, irgendwie einen Hut auf oder so. Es gab einen, der war als Verkehrshütchen verkleidet. Das war ganz lustig, aber sonst weiß ich nicht. Und auch dieses.
Das waren aber Leute im Gästeblock, wohlgemerkt,
nee,
oder?
Nee. Da im Mainzer Block, der neben dem Gästeblock, links vom Gästeblock war. Auf den Sitzern. Bei uns im Gästeblock war, ich habe eigentlich niemanden gesehen. Eine Freundin von mir hatte eine Krone auf, aber sonst.
die typischen Auswärtsgeschichten, die so passieren.
Ja, aber sonst
von
irgendwie auf dem
Fastfood-Restaurant vielleicht oder so.
Auf dem Platz war ja auch noch diese am Anfang vorm Spiel irgendwie so eine, wie heißt das, Spielmannzug oder so. Den hat man gar nicht gehört auf den Rängen. Also ich dachte echt so, das wird so über die Lautsprecher irgendwie laut dann diese Musik dann noch gespielt. Ich habe kein bisschen gehört von dem, was die da auf dem Platz gespielt haben. Und dann in der Halbzeitpause sind die, glaube ich, einmal so rumgelaufen. Hat man auch nicht so viel von mitbekriegt. Das Einzige, was man gesehen hat, dann waren noch diese komischen Köpfe. Ich weiß nicht, wie die heißen. Mhm. Das war ein bisschen.
Ja, diese überdimensionalen Faschingsköpfe. Okay, haben die Namen? Keine Ahnung.
Ja, da hat Jackson Irvine von berichtet im Sportstudio, weil er musste das Einlaufkind, was an seiner Hand war, das musste er trösten, weil es so Angst hatte vor diesen.
Ja, ich hätte auch Angst gehabt als Kind davor, müsste ich sagen. Ja. Also, ich finde die auch ein bisschen scary.
Wer es nicht gesehen hat und jetzt aber das Video hier guckt, mindestens so groß wie Mikes Kopf.
Ich bin ungünstig angeleuchtet, glaube ich. Also, das täuscht.
Finde ich jetzt nicht, aber. Na gut.
Okay. Ja, sportlich.
Ja. Ja. Sportlich.
Auch enttäuschend.
Mike, du bist ja Torwart gewesen, ne? Mhm. Was ist denn so ein Flatterball, ne? Wie, sag mal, was ist da los im Hirn eines Torhüters, einer Torhüterin?
Oh, ich glaube, es ist halt einfach doof, ne? Also du siehst schon, dass das Ding so flattert und du hast halt eigentlich aus der Entfernung bist du dir sicher, das Ding kannst du fangen. Und dann macht es halt vielleicht einen ganz mini Moment mal die Kehrtwendung zu, oh, ich könnte auch fausten. Also bei mir, auf meinem Niveau. Aber ich glaube, dass Vasil grundsätzlich schon der Meinung ist, das kriegt er aus der Entfernung auch problemlos gefangen. So, und ja gut, im Nachhinein bist du immer schlauer und hätte mal besser. Aber nichtsdestotrotz, was Hauke Wahl ja auch sagt, nur weil der den prallen lässt, heißt das ja noch nicht, dass da ein Mainzer den danach reinschießen muss. Also es könnte ja auch mal ein Verteidiger auf die Idee kommen, das auch mit abzusichern. Also ich will jetzt auch keinen Vorwurf machen. Natürlich rechnest du ja auch damit, weil Vasil so gut ist, dass er dir festhält. Aber als Stürmer spekulierst du halt drauf und von 200 solcher Schüsse hast du ein oder zweimal das Glück. Und als Verteidiger verlässt du dich drauf und in 99% der Fälle bist du halt auf der sicheren Seite und machst damit auch alles richtig, weil du die Körner sparst. Aber wenn das Ding halt so abprallt, dann ist halt blöd.
Nina, wie ist die Sicht aus dem Gästeblock darauf gewesen? Es war auf euer Tor sozusagen, mhm. Ne?
Ja, ich war, also ich habe nur den Schuss, den langen Schuss, der da reinkam, den Vasilien abgeprallt hat quasi, den habe ich noch gesehen, aber habe dann auch in dem Moment schon gedacht, warum kann er den überhaupt schießen? Habe ich auch im Nachhinein gesehen, da hätte Eggestein noch mal einen Ticken energischer vielleicht reingehen können.
Oh, Eggestein-Mashing, jetzt geht's langsam los. Wir können schon auf das nächste Thema vorbereiten. Ja?
Aber
mach
nein.
Weiter, Nina, mach weiter.
Naja, und dann, ja, also ich, das ist ärgerlich von Vasil, aber ich will ihm da auch nicht die Schuld geben, sondern auch eher, dass Lida einfach komplett frei stand. Und so viel Platz hatte, da überhaupt noch so nachsetzen zu können. Da ist ja keiner raufgegangen. Ja, und das nervt mich nochmal vor allem, weil gegen Leipzig und gegen Augsburg war es nämlich, also es war nicht eine ähnliche Situation, vom was das Tor ist, aber es ist immer so gewesen bei diesen Toren, dass da ein Spieler war, der komplett frei stand. Und das war jetzt schon wieder so. Und das hat mich genervt. Also bei Leipzig war das ja irgendwie Siemens oder so. Und
ja, stimmt. Ja,
bei Augsburg das Gegentor, da stand er auch komplett frei. Und das war schon wieder so. Und ja.
Ja, immer ist halt die Frage, Fehler. Ne? Also ich, genau, also Vasil, Fehler, klar, macht er, passiert, hat er die Saison auch schon gemacht. Hat trotzdem mehr festgehalten, als er Fehler gemacht hat. Das ist auch statistisch ganz klar nachgewiesen, dass er auch immer noch, auch nach diesem Fehler, der zweitbeste Torhüter der Liga ist, was die Torverteidigung angeht. Also da passiert, Blessin hat das gesagt, Hauke Wahl hat das auch gesagt. Die haben beide ganz klar gesagt, so ja, die Scheiße ist, dass wir danach pennen, so, ne? Also da wollte ihm auch niemand was anlasten, obwohl natürlich alle wissen, okay, den musst du festhalten und auch klar ist, okay, das hat Vasil nicht gut gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ihm einen Vorwurf machen kann und dann drehen wir es mal rum. So ein Scheißtore, das passiert halt auch einfach. Das ist einfach so passiert nicht jedes Spiel, vor allem nicht mit Nicolas Vasil im Tor, aber so ein Scheiß kann halt auch immer passieren, wenn du zum Beispiel zu tief wirst, ne? Dass jemand aus 30 Metern schießen kann, liegt auch daran, dass du zu tief wirst und das war so eine Phase des FC St. Pauli, wo er allgemein zu tief geworden ist. Alex Blessin hat danach gesagt, dass man schon gemerkt hat, dass so Weißhaupt, Zart und auch Eggestein, dass die alle so ein bisschen müde wurden im Anlaufverhalten, nicht mehr ganz so den Druck erzeugt haben und dann ist das Team allgemein zu tief geworden. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das ein gutes Beispiel ist, die Torsituation, weil da war vielleicht ein Standard vorher. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Aber es war auf jeden Fall so, dass das so eine ruhigere Phase im Spiel wurde und Mainz so das erste Mal sich so ein bisschen in der Hälfte von St. Pauli festsetzen konnte und zack, fällt in der Phase natürlich. Vorher haben die nix und niemand und gar nichts zustande gebracht. Und dann machen die natürlich das Einzige. Das war so klar, dass das passiert. Und damit muss man halt rechnen. Du kannst nicht alle Gegentore verteidigen oder du kannst nicht alle Situationen verteidigen. Sowas passiert einfach. Das wird auch weiterhin passieren. Ärgerlicher in der Situation oder in dem Spiel ist einfach, dass du kein Tor gemacht hast. Dass du da nicht schon nach der ersten Halbzeit mindestens mit 1-0 führst. So gut, so gute Lösungen, wie sie hatten, ärgert das mich total. Und ja, ich kläre das hier auch gerne noch einmal auf. Am Ende sind es 11 Torschüsse. Keiner davon ist aufs Tor gegangen vom FC St. Pauli. Andere Anbieter sagen 12 Torschüsse und sagen auch, keiner ist aufs Tor gegangen. Ja, auch der Pfostenschuss von Noah Weißhaupt zählt als Schuss, der nicht auf das Tor gegangen ist, weil er ist ja an Pfosten gegangen. Er wäre sozusagen nicht in das Tor gegangen. So ganz genau ist natürlich so bei Fernschüssen, muss man immer schauen, oh, ist das aufs Tor gegangen oder nicht. Könnte ja auch daneben gegangen sein, wenn der Torwart den abwirft. Aber es ist tatsächlich so, dass man sozusagen 11 Torschüsse hat und keiner davon aufs Tor gegangen ist. Und das ist ein Problem. Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch nicht neu für den FC St. Pauli, aber das ist ein Problem. Und weil wer keine Schüsse aufs Tor schießt, der kann natürlich auch kein Tor schießen. Mike.
Trotzdem kriegt Zentner im Kicker eine 2,5. Und ich habe nämlich auch, ich habe ja wenig gesehen, ich habe deinen Bericht gelesen und habe dann auch dieses mit dem gar keinen Schuss aufs Tor und habe mich dann natürlich beim Anblick der Highlights auch so ein bisschen darauf dann verlassen. Der macht natürlich trotzdem viel. Der verteidigt ja oftmals schon im Herauskommen. Und zum Beispiel die Szene gegen Eggestein, wo Eggestein den Ball so ein bisschen weit abspringen lässt. Genau. Natürlich kommt es dadurch dann nicht mehr zum Torschuss, aber nur, weil Zentner einfach wirklich gut mitspielt. Und von daher ist dieses Null Schüsse aufs Tor natürlich auch so ein bisschen, naja, zumindest einzuordnen. Und dass Zentner da so gut bewertet wird, kann ich nachvollziehen. Also der hat ja trotzdem ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er eigentlich nichts hätte halten müssen, theoretisch. Weil es hört sich ja so an, als wenn null Schüsse aufs Tor, wenn Zentner nicht da gewesen wäre, hätten wir trotzdem kein Tor gemacht. Dem ist ja nicht so.
Nein, weit nicht so. Ne? Der hat ja auch viele Flanken abgefangen und allgemeine super Strafraumpräsenz. Also echt für ihn ein sehr, sehr guter Torhüter. Aber ja, man muss sich ganz klar fragen und darum dreht sich auch der Artikel, mit dem ich mich diese Woche so ein bisschen befasse. Ich habe mich letzte Woche schon mit der Offensivschwäche befasst und ich hätte gerne das Rad wieder rumgedreht sozusagen und einfach dann gesagt, oh, jetzt ist irgendwie so eine Art Knoten geplatzt. Der Knoten ist in gewisser Art und Weise geplatzt, weil gegen Freiburg und gegen Leipzig und auch gegen Augsburg hatte St. Pauli Probleme, sich überhaupt ins letzte Drittel vorzuspielen, Lösungen zu finden. Und es war gegen Mainz schon ganz klar anders, auch taktisch, hat das Team ganz andere Lösungen gefunden als vorher. Johannes Eggestein wurde im Offensivspiel viel, viel weniger gesucht mit langen Bällen, sondern die haben sich sehr schön über außen freigespielt und haben da wirklich richtig gut gespielt, richtig gute Lösungen gefunden. Perfekte Lösung gegen Mainz, also das muss ich vielleicht einmal vorwegschieben. Wer nach so einem Spiel sagt, so ja, hier liest man ja leider in den sozialen Medien auch ganz viel, ja, Blessin raus, scheiße und so, der muss sagen, okay, hat das Spiel nicht geguckt oder Fußball generell nicht verstanden, weil das ist tatsächlich eine Lösung gewesen, die da präsentiert wurde, taktisch, die wirklich richtig gut war, die richtig gut funktioniert hat. Man muss ja auch sagen, Mainz, St. Pauli, drittbeste Defensive, Mainz, zweitbeste Defensive der Liga, die lassen einfach nicht viel zu. Und St. Pauli hat es geschafft, dass Mainz erstens selber nicht so gut pressen konnte, haben das Pressing umspielt und haben dann offensiv da Lösungen gefunden. Und zwar genau die richtigen. Also wirklich so, wo man gesagt hat, so, wow, das ist auch richtig neu für den FC St. Pauli gewesen, was sie da gespielt haben. Das hat richtig gut funktioniert. Was nicht gut funktioniert hat, ist dann sozusagen der letzte Schritt. Bisschen problematisch ist dann, oder was heißt problematisch, der Kommentator bei Sky, der hat immer gesagt, sie wollen es nicht wirklich sozusagen, es fehlt die letzte Gier. Das ist natürlich eine komplette Bullshit-Erklärung. Wenn man gar keine Ahnung hat, dann sagt man, es fehlt die letzte Gier, der Wille sozusagen. Als wenn da 11 Spieler auf dem Platz stehen, die sagen, ach ja, Torschießen, hey, muss nicht sein, so ungefähr. Was für ein Bullshit-Argument. Aber es ist natürlich irgendwie, das, was fehlte, ist nicht die Gier und der Wille, sondern das ist im entscheidenden Moment dann, wenn du im letzten Drittel bist, wenn du dich da freigespielt hast, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Noah Weishaupt hatte ich auch im Spielbericht geschrieben, 4 Torschüsse, ja, oder 4 Schüsse abgegeben, keiner davon aufs Tor, einer an Pfosten, und das ist auch der einzige, bei dem ich gesagt hätte, oder auch im Nachhinein noch gesagt, den Schuss sollte er auch nehmen. Bei den anderen 3 habe ich vorm Fernseher gesessen und gesagt, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, habe ich schon Sekunden vorher immer gesagt, und dann schießt er halt so, und da war, das, solche Situationen gibt es häufiger, dass man das Gefühl hat, okay, da werden gerade die Anzahl an nicht richtigen oder nicht den besten Entscheidungen im letzten Drittel, die ist relativ hoch beim FC St. Pauli. Und das ist ein Problem.
Aber auch nicht nur, dass sie nicht schießen sollen, sondern dass sie sich auch voll auf dem 16er verdaddeln. Das passiert auch total oft.
Und ja, genau. Auch so eine Sache der Entscheidung, ne? Also, dass sie eben nicht die beste Entscheidung treffen, dass sie dann, ich weiß nicht, man redet hier über, ja, sie treffen nicht, also ich selber würde da gar keine Entscheidung treffen, würde wahrscheinlich einen kompletten Gehirnfurz haben, wenn ich da den Ball bekomme, den verarbeiten muss und dann noch sehen muss, oh, was ist denn hier die beste Entscheidung, die ich treffen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man sich das gerade im Vergleich zu anderen Teams anguckt, die kriegen das ganz oft hin, dass sie dann, wenn sie dann in dieser kritischen Zone sind des Gegners, dann beißen die auch zu sozusagen, dann schaffen sie es, das durchzuspielen. Und das, da hat St. Pauli ein Problem. Und da ist es tatsächlich, so, dass jetzt die Anzahl der Schüsse auf das Tor, so, wenn man sich den Anteil mal anschaut, Schüsse durch Anzahl, also Anzahl Schüsse allgemein und davon Schüsse aufs Tor, da hat St. Pauli eine Quote von 26%. Das ist der schlechteste Wert seit Aufzeichnung der Daten für die Bundesliga. Und das ist natürlich so gut wie jedes Team, was den schlechtesten Wert innerhalb einer Liga hatte, ist abgestiegen in den letzten Jahren. Und das ist tatsächlich etwas, was ich persönlich alarmierend finde, und was natürlich auch kritisch ist, ohne jetzt zu sagen, okay, jetzt ist alles scheiße, das hat hier eine scheiß Richtung eingenommen und so. Das war schon die ganze Saison so und das ist schon die ganze Saison das Thema. Aber das ist halt diese Entscheidungsfindung in der kritischen Zone so. Das ist tatsächlich so ein Thema, mit dem man sich befassen muss. Und da müssen aber alle mit ins Boot rein. So, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, Johannes Eggestein, super scheiße und so. Der gehört da genauso mit dazu wie Jackson Irvine, aber auch wie Philipp Treu oder Eric Smith oder so. Ne? Die gehören da alle als Team sozusagen mit rein, weil du natürlich, naja, viel mehr Leute hast, die da Entscheidungen treffen und dann auch Entscheidungen treffen, die nicht die besten sind. Aber damit muss man, das Thema muss man bearbeiten. Es ist aber auf jeden Fall schon dieses Mainz-Spiel, auch wenn das 0-2 verloren ging. Das zweite Tor ist ja eigentlich scheißegal, da wirst du dann halt ausgekontert, weil du so riskierst. Das zählt ja eigentlich schon gar nicht mehr, aber du verlierst dann 0-2 da in einem Spiel, in dem du eigentlich sagen musst, oh, da warst du schon klar besser. Du hast es nur nicht gemacht, du hast es nicht genutzt und da ist man wieder bei diesem, am Anfang der Saison, dass man so Lehrgeld zahlt. Das erinnerte so ein bisschen an Heidenheim, ne? Heidenheim, erste Saisonspiel, haben auch nichts auf die Kette gekriegt. Und dann machen die aus nichts, also das eine Mal, dass die auftauchen, da ziehen die das dann voll durch, ne? Und da erspielen sie sich dann eine Chance in der Güte, die St. Pauli in den 60, ich weiß nicht, Heidenheim, 60., 65. Minute, erstes Gegentor, die St. Pauli in den 60, 65 Minuten davor nicht hatte. Und das ist ja auch schon das Thema, dass du merkst, okay, St. Pauli ist hier besser, die kriegen das besser hin, ins letzte Drittel zu kommen. Und dann fehlt aber diese Großchancen, die fehlen dann halt auch. Es ist ja nicht so, dass wir Chance um Chance vergeben hätten und sagen können, oh Mann, wir kriegen die Kugel einfach nicht unter. Sondern es ist ja so, dass auch diese Großchancen einfach fehlen. Und das ist auch so ein Problem der Entscheidungsfindung vielleicht. Vielleicht aber auch ein Problem, dass nicht genügend Spieler damit in der Box sind im richtigen Moment, weil man dann eher für die Rückverteidigung guckt. Weiß ich nicht, wird das Trainerteam sich mit befassen? Naja. Deswegen, ich beende das jetzt hier. Mein Spiel war auf jeden Fall ein Fortschritt. Taktisch war das super, aber dieses Kernproblem, dass man vorne nicht immer die beste Entscheidung trifft und der prozentuale Anteil relativ hoch ist, dass man da nicht die richtige Entscheidung trifft, oder die beste Entscheidung, es gibt ja kein richtig und falsch, die ist relativ hoch und das ist ein Problem für die Offensive.
Sehr gut, ich stimme dazu. Ich habe nichts gesehen von dem Spiel, außer die Highlights, aber das wird schon stimmen. Nein, es ist ja auch einfach so, dass es dann unterm Strich ja auch eine Qualitätsfrage ist. Ich meine, wir reden hier immer noch über einen Zweitliga-Aufsteiger in seiner ersten Bundesliga-Saison, der zudem auch Verletzungspech hat. Also ich denke auch mit Gilavogi sehen die Spiele ja ein bisschen anders, oder sahen sie, als er noch da war, zuletzt anders aus. Und da jetzt, auch wenn ich so Kommentare lese wie, ja, wenn das so weitergeht, dann führt das ja zum Abstieg. Nee, wenn das so weitergeht, bleibt es ja auch bei den anderen so, wie es bisher in der Saison war. Und dann steigen wir halt nicht ab, weil wir stehen auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Natürlich zeigt die Formkurve momentan von Bochum nach oben und unsere nicht. Ja, und war es zwischendurch in der Saison anders und das wird vielleicht auch wieder anders werden. Also dieses wir werden alle sterben, ist halt kompletter Quatsch. Also kann ich nicht nachvollziehen. Stay calm and follow your Melanton. So.
Genau. Ja, das ist eine Frage vom Erwartungsmanagement, ne? Dadurch, dass man jetzt jahrelang zweite Liga echt hoch mitgespielt hat, ist die Anspruchshaltung an Spiele des FC St. Pauli einfach eine andere, ne? Und da muss man echt auch immer noch aufpassen. Und dann bist du gut in die Rückrunde gekommen mit 7 Punkten aus den 3 Spielen. Und dann haben wahrscheinlich dann, ja, ist dann doch schon wieder so, dass man denkt, so ja, jetzt läuft das irgendwie von alleine sozusagen. Dabei war ja gerade das Augsburg-Spiel, da haben sich dann Gilavogi und Sayakas verletzt. So, und dann musst du da natürlich, das ändert natürlich alles, dann verletzt sich James Sands auch noch. Und natürlich spielen die Verletzungen damit rein. Lars Ritzka hat sich da auch noch verletzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Lars Ritzka, wie der diese Woche reinkommt, weil das ist auch wieder das Gleiche, was er vorher hatte. Philipp Treu wurde ja auch ausgewechselt aufgrund von Problemen, die er hatte, also körperlichen Problemen. Ich will das eigentlich gar nicht genau wissen. Ich hoffe, der steht einfach morgen wieder auf dem Trainingsplatz. Aber das wird dann sozusagen ja nicht ignoriert, aber es wird halt eine Erwartung rangesetzt an so ein Spiel. Ey, du spielst bei Mainz oder du spielst zu Hause gegen Freiburg. Mainz und Freiburg, ja, das klingt nicht nach Champions League, aber das ist, ich meine, die stehen beide. Ich meine, Freiburg hat am Freitag, wie viel haben die gewonnen gegen Werder? 5-0 oder was? Ja. Die haben sich seit fünf Spielen gar kein Gegentor mehr gefangen und dann wird auf einmal gesagt, St. Pauli, das war richtig scheiße, weil man 1-0 unglücklich gegen Freiburg verliert. Da würde ich mal ein dickes Fragezeichen ranmachen, ob man, wenn man die Einstellung hat, ob man vielleicht lieber zu einem Team geht, was in der Kreisliga B alle Spiele gewinnt, weil sie einen Cheatcode entdeckt haben oder so, weil das ist halt einfach nicht die Realität. Du sagst es, Mike, St. Pauli ist aufgestiegen, man ist ein Aufsteiger. Und ja, dann gibt's auch Qualitätsprobleme. Und ja, da wird man nicht jedes Spiel dominieren. Und dafür, dass wir aufgestiegen sind und eigentlich immer meist noch einen Kader haben, der zum größten Teil aus diesem Aufstiegskader besteht, ist das immer noch ziemlich gut. Und man steht ja auch noch über dem Strich. Also diese Erwartungshaltung, das finde ich total schwierig, das auch zu moderieren, weil man auf einmal denkt, ey, was ist denn hier los? Wer erwartet denn jetzt, dass wir Mainz schlagen und Freiburg schlagen? Irgendwie Platz 4 und 5 in der Tabelle. Was ist denn los hier?
Ja, aber wir werden deswegen absteigen, weil wir die Hymne verändert haben. Das ist ja auch klar, haben wir ja festgestellt letzte Woche. Fun Fact übrigens, vor dem Spieltag hatten St. Pauli und Freiburg die gleiche Tordifferenz. Beide -7. Hat sich jetzt ein bisschen geändert, muss ich auch zugeben. Gut.
Und hat sich ein bisschen geändert.
Ja, und wenn du sagst, Freiburg und Mainz klingt nicht nach Champions League, die stehen halt momentan auf 4 und 5. Also wenn es so weitergeht, um diesen Kommentar zu zitieren, dann spielt einer von denen nächstes Jahr Champions League.
Aber mindestens
international. Ja, und das muss man halt einfach. Entschuldigung, Nina.
Alles gut. Mindestens international sind die ja sowieso dann.
Ja, ist noch ein bisschen auch was hinten dran. Also das hängt so ein bisschen davon ab. Also Stuttgart hätte jetzt auch nur noch 3 Punkte auf Freiburg, 2 auf Mainz und die stehen auf 7. Also man fliegt da auch schnell wieder raus.
Ja.
Aber wenn es so weitergeht, dann wird das so passieren.
Genau, und da brauchen wir eine Erwartungshaltung, die nicht in oh, alles scheiße, sondern in jetzt erst recht kommt und ich gebe trotzdem alles, obwohl wir Probleme haben, was völlig logisch ist. Wenn wir die Liga auseinanderspielen würden, dann weiß ich auch nicht. Das wird halt nicht funktionieren. Und man kann ja immer noch mal überlegen, dass St. Pauli jetzt 7 Punkte hat in der Rückrunde und in der Hinrunde hast du halt 4 Punkte gehabt. Ne? Da hast du in Freiburg gewonnen, wo du gar nicht unbedingt besser warst. So. Also naja, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden die Punkte noch holen, hoffe aber, dass jetzt nicht noch weitere Hiobsbotschaften von aus dem verletzten Lager kommen. Aber Thema internationales Geschäft, Mike, du warst in England, erzähl.
Ja, müssen wir, glaube ich, nicht groß ausbreiten. Also ich war in Manchester, weil da eine Lego-Convention stattfand. Und
doch, das müssen wir auf jeden Fall.
Und
beruflich warst du da oder privat? Bist du ein Lego-Mensch?
Meine Frau ist da beruflich eingespannt und ich durfte sie quasi als +1 begleiten und habe mir dann aber natürlich erbeten, auch ein bisschen Zeit für Fußball aufwenden zu dürfen und habe mir am Samstag Huddersfield Town angeguckt. Da war ich nämlich 1993 schon mal im alten Stadion an der Leeds Road, wie ihr alle wisst. Und natürlich, wer kennt es nicht? Und das ist aber 1994 ja in Ruhe, also demolished im Englischen, wie heißt das, abgerissen, weil ich weiß nicht, ob es abgerissen, also wurde nicht mehr benutzt, sondern es kam das neue Stadion und das ist seit 94 in Betrieb und habe ich jetzt am Wochenende gegen Peterborough, also ich sage immer Peterborough und dann haben die mich immer gar nicht verstanden, wen ich damit meine, also es wird einfach Peterborough ausgesprochen und das war so ein Spiel, Vierter gegen 20. oder so ungefähr und man verliert halt einfach 0-1. Ja,
der 20. gewinnt da 1-0.
Ja, also Peterborough. Und trotzdem spannend natürlich. Und eigentlich dachte ich so, naja, gut, das war's dann mit Fußball. Weil das Spiel, was dann am Sonntag anstand, war halt Manchester City gegen Liverpool. Und
da gab's auch bestimmt noch Tickets.
Wenig überraschend, es war schwierig mit den Karten. Also du konntest das im Internet bei den üblichen Händlern so ab 500 Euro aufwärts war dann was möglich. Da kommen dann ja noch ungefähr 20% Vermittlungsgebühr drauf. So habe ich nicht gemacht. Und bin dann da am Stadion gewesen und habe vorher noch im Internet mit so einem windigen Händler kurz telefoniert. Der hat mir dann tatsächlich auch ein Ticket geschickt. Surprise, surprise, es war kein Ticket, aber man konnte es in die Wallet laden und es sah halt schon da so schlecht gemacht aus, dass mir schon klar war, okay, ich gebe dir kein Geld, daraufhin wollte er mich dann töten, hat er aber nicht geschafft. Also alles digital natürlich. Und ich stand dann am Stadion und habe dann kurz so ein bisschen immer in die Menge hinein gesagt, so Spare Ticket und irgendwann blieb dann einer stehen und sagte, ja hier, ich will mein zweites Ticket loswerden, mein Freund ist krank. Und ja, darüber bin ich dann mit einem US-Amerikaner, der gerade in London studiert und eigentlich Liverpool-Fan ist, bin ich dann reingekommen.
Und im Home-End oder was? Oder weil eigentlich
das Liverpool war, genau, also wenn man die Fernsehkamera hat, rechts die Kurve, da steht ja rechts hinten quasi ist der Gästeblock und die rechte Kurve, der Rest, was nicht Gästeblock ist, ist dann Safe Standing in England. Das gibt es jetzt da inzwischen auch wieder. Also Sitzplätze, wo aber die ganze Zeit gestanden wird. Und da war das dann.
Und wie ist es? England, Stadion?
Also es gibt nicht den einen Supportbereich. Ich hätte erwartet, dass es dann der Bereich ist. Tatsächlich aber die zwei Schwenkfahnen, die während des Spiels geschwenkt wurden, waren dann eher noch auf der Geraden, auf der anderen Seite des Gästeblocks. Wahrscheinlich, weil man da irgendwie besser pöbeln kann. Das heißt, du hast schon eher dieses situative Singen. Also es ist nicht, was man im Deutschen immer abwertend als Dauerlalala bezeichnen würde, sondern es ist halt dieser englische Support. Und jetzt muss man aber halt auch sagen, es war Vierter gegen Ersten. Dafür war das extrem lahm. Aber natürlich, wenn die dann mal anfangen zu singen, dann sind es natürlich auch immer schon Gesänge, die eher so eine Strophe oder zwei dann auch durchsingen und nicht immer nur den Refrain. Also das ist dann auch schon immer ganz nett. Also ich habe da schon ein Faible für. Der Gästesupport war eigentlich auch für die Masse und dafür, dass die da jetzt mit 11 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze stehen und gerade einen der größten Rivalen mal eben da ein 2-0 eingeschenkt haben, enttäuschend. Aber wenn die zusammen singen, klingt das natürlich auch super.
Können auch alle singen. Da habe ich immer den Eindruck. Ja. Wenn ich in Schottland war, da habe ich auch immer gedacht, so wow, ihr könnt alle singen.
Ja, also es war nett und vor allem war es natürlich halt einfach ein Stadion, was ich noch nicht hatte. Also ich hatte das alte Stadion an der Main Road von Man City, hatte ich, aber das neue natürlich noch nicht. Und ja, kann ich jetzt ein Kreuz hintermachen, muss ich auch so schnell nicht mehr hin, weil bis wir Champions League spielen, dauert es ja noch ein bisschen länger als das, was wir vorhin schon gesagt haben. Es wird ja erstmal Conference League, dann Europa League und danach dann erst Champions League. Und wer weiß, ob wir die dann sofort zugelost bekommen oder ob die dann überhaupt noch Champions League spielen.
Keine so sieht es nämlich aus.
Ja.
Genau. Gut, dann lass uns mal in den Redaktionsplan gucken, der noch völlig unausgegoren ist, weil wir uns diese Woche noch gar nicht so richtig in den Planungen vorangetrieben haben. Fangen wir erstmal an, das nach dem Spiel ist gestern Abend noch erschienen. Da hat sich Yannick mit Mara unterhalten. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich bisher nur zur Hälfte gehört. Und bei Niederlagen höre ich auch immer nicht so gerne hin. Aber wenn Mara da ist, dann höre ich natürlich gerne rein. Das vor dem Spielgespräch Dortmund macht auch Yannick mit Cedric, der glaube ich schon im Hinspiel, dünnes Eis, aber ich glaube, der war schon im Hinspiel Gesprächspartner. Und genau, das ist kommt natürlich, erwarten wir diese Woche natürlich noch, weil am Samstag geht es gegen den BVB. Und ich schaue jetzt einmal zu Nina. Wir müssen uns mal überlegen, BVB, Verein und Fernsehen hatten wir ja schon.
Mhm. Gibt schon.
Da ist nicht so viel passiert in den paar Monaten. Jetzt gehe ich von aus, dass es sich lohnt, einen weiteren Artikel zu schreiben darüber.
Ich glaube nicht.
Genau. Und dann müssen wir mal uns überlegen, also dann haben wir sozusagen ein Nina-Artikel frei, in welche Richtung wir gehen damit. Das können wir mal schauen. Genau, das heißt, Verein und Fanszene Borussia Dortmund gibt es nicht. Den verlinken wir aber natürlich verlinkt Mike dann natürlich gerne in der Lage, falls ihr euch dazu nochmal befassen wollt. Ich befasse mich auch noch mit ein bisschen mit dem Thema Offensivschwäche. Da schaue ich nochmal ein bisschen in die Zahlen rein. Und genau, da der Artikel erscheint, vielleicht am Dienstag, vielleicht erst Mittwochmorgen, müssen wir mal überlegen. Und Mike, haben wir noch mehr geplant für diese Woche?
Ich bin noch nicht wieder richtig angekommen, aber meines Wissens nicht. Also Tees fällt ja aus, weil ist kein Auswärtsspiel. Und einen Podcast haben wir diese Woche meines Wissens auch nicht.
Genau, Vorbericht erscheint am Freitag, weil Donnerstag die Pressekonferenz ist, also Vorbericht Freitagmorgen. Dann müssen wir uns oder befassen wir uns mit Sicherheit noch mit dem Thema, mit einem Spiel aus dem Anfang Dezember, Union gegen Bochum, weil da die Berufung diese Woche verhandelt wird. Und zwar am, Mike, ich sehe schon, bei dir
blinkt gerade ein Bildschirm. Aber ich glaube, auf, ja? Es ist der 28.
Doch, und
das
der
wäre dann der Freitag, genau.
Genau, am Freitag werden wir dann erfahren. Warum ist das interessant aus Sicht des FC St. Pauli? Natürlich, weil der VfL Bochum plötzlich punktet wie bescheuert und das natürlich richtig scheiße ist aus Sicht des FC St. Pauli und man immer damit rechnen muss, dass Bochum sozusagen in der Tabelle noch 2 Punkte mehr dazu bekommen könnte. Also das Spiel endete eigentlich, oder nicht endete, er stand vor der Unterbrechung, stand es 1-1 und wurde dann mit 2-0 für Bochum gewertet. In den Tabellen ist aber momentan nur dieser eine Punkt drin sozusagen. Das heißt, wenn das pro Bochum gewertet wird, dann sind nochmal 2 Punkte weniger da. Der Vorsprung beträgt dann nochmal 2 Punkte weniger und dann muss man schon sagen, Und diese Berufung wird am Freitag verhandelt, Union hat Berufung eingelegt, St. Pauli hat sich der Berufung angeschlossen und Heidenheim auch.
Nee, Kiel, oder?
Kiel?
Heidenheim glaube ich nicht.
Ja, Kiel,
glaube ich. Kiel, Entschuldigung, nicht Heidenheim, also Kiel und der FC St. Pauli haben sich dieser Berufung angeschlossen und da wird es natürlich einen Berufungstext geben und wir hatten uns schon mal, ich hatte schon mal vorsichtig vorgefühlt, mich auch mal mit dem Anwalt darüber unterhalten, dass das auch eine Formalie sozusagen ist, die da abläuft und was da sozusagen die Ziele sind. Damit befassen wir uns oder das, was damit passieren könnte, sozusagen, damit befassen wir uns eventuell auch noch. Vielleicht warten wir aber auch einfach das Urteil ab am Freitag und gucken mal, was dann passiert.
Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob, also es wird Freitag verhandelt, aber ich weiß nicht, ob die dann Freitag schon ein Urteil sprechen. Also wünschenswert wäre es natürlich einfach, um das mit der Punktevergabe noch endlich vom Tisch zu haben. Und ich hoffe es auch. Und es ist auch eine mündliche Verhandlung. Von daher gehe ich davon aus. Vielleicht gucke ich aber auch zu viele schlechte Anwaltsserien, wo sich Juries und Richter immer noch mal zur Beratung zurückziehen, das dann dauert. Kann natürlich auch sein, dass ich davon so ein bisschen geprägt bin und das DFB-Sportgericht einfach ganz anders funktioniert und das natürlich ab Freitag entschieden wird.
Ich stelle mir gerade vor, wie Dirk Zingler und Oke Göttlich die den Feuerzeugwurf nachstellen. von einer Jury.
Mit so einer Puppe.
Ja, genau.
Also, es wäre auch schön, wenn Oke einfach Dirk Zingler mit dem Feuerzeug abwerfen würde, ja, genau. Aber das wird leider nicht passieren, glaube ich.
Aber noch ein Wurf, dann ist der Kopf ab, würde Johannes B. Kerner dann sagen.
Ja, genau, er wirft ein brennendes Feuerzeug auf Zingler.
Das wäre ja fantastisch. Wenn das noch brennt, du, meine Güte.
Ja, ach, schön, was man daraus machen könnte. Naja.
Genau. Und dann spielen wir am Samstag gegen Borussia Dortmund. Ein Highlight-Spiel, das kann man so sagen. Nina, freust du dich auch schon so drauf wie ich?
Ja, ich bin jetzt ein bisschen pessimistisch, aber
Hast du den ganzen Wind jetzt aus den Segeln genommen hier?
Entschuldigung. Aber doch, ja, ich freue mich drauf. Und natürlich geht es dann auch so aus wie im DFB-Pokal, als die das letzte Mal da waren.
Ja.
So. That's the spirit.
So sieht's nämlich aus. Ja, Dortmund muss man sagen, launische Diva, da weiß man nicht, was man kriegt. Wir hoffen auf das Borussia Dortmund, was man in dieser Saison schon häufig gesehen hat und nicht das, was man am letzten Samstagabend zu Hause beim 6-0 gegen Union Berlin gesehen hat oder bei Sporting Lissabon in der zweiten Halbzeit, sondern wir hoffen eher auf das Gesicht, was man gegen Bochum gesehen hat zum Beispiel. Die Frage ist ja sowieso. Kiel.
Also ganz ehrlich, ich verstehe das gar nicht. Dortmund auswärts, Klammer auf, in der Bundesliga, Klammer zu, das ist doch komplette Grütze. Die haben aus 11 Spielen 2 gewonnen. Also warum sollen die denn bitte bei uns ausgerechnet was reißen? Geht ja gar nicht.
Ja, genau. Also Heimspiel, Flutlicht gegen Union oder Heimspiele, Freitagsspiele haben sie ja, glaube ich, zigtausend in Folge jetzt gewonnen. Freitagsheimspiele, Samstagabend, Flutlicht können sie anscheinend auch. But can they do it on a rainy Saturday at Millerntor? Das ja. werden wir herausfinden. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Redax darüber unterhalten und johlend und lachend sagen, oh, wisst ihr, wir haben mal gesagt, Eggestein trifft das Tor nicht. Damals. Bevor er seinen Hattrick gegen Dortmund gemacht hat.
Ich kündige jetzt schon an, eine Sonderfolge über die Tore von Eggestein, Wahl und Irvine. Das wird fantastisch.
Und Weishaupt. Das ist auch ein
Tor. Und Weishaupt.
Ja.
Wenn Hauke Wahl, ne? Wenn der trifft gegen Dortmund, dann machen wir wirklich eine Sonderfolge.
Lädt ihn ein.
Ja, und dann laden wir ihn ein. Ja, der kommt nicht nochmal, der wird aber nur dreifach Check machen, ob die Mikros auch an sind, ob die Aufnahmegeräte auch an sind. Nein, dann machen wir wirklich eine super Sonderfolge. Weil ich muss auch ehrlich sagen, Hauke Wahl, der spielt so eine geile Saison. Der ist defensiv sehr so gut. Das finde ich so
der war auch,
überragend.
Der war auch am Samstag echt der Beste, finde ich.
Finde ich auch. Abstand. Also, was der da macht, das finde ich total cool. Also wirklich, wie so ein guter Wein, weißt du, der im Alter immer besser wird. Und dann auch, wenn er, also wirklich, also alt, ich habe ihn jetzt alt genannt, dabei ist er deutlich jünger als ich auf jeden Fall und auch als Mike.
Ich habe die Augenbrauen schon hochgezogen,
als ja, du das genau. sagtest. Er ist ja schon im gehobenen Fußballeralter, aber er spielt diese Saison, spielt er echt nochmal richtig, richtig viel besser als in der letzten Saison zum Beispiel. Und da war er ja schon gut. Aber Hauke, gegen Dortmund darfst du mal treffen. Genau wie der ganze Rest auch. Wir zählen auf dich. Und damit beenden wir jetzt diese Redax.
Ich muss noch ganz kurz fragen, Sportstudio, ne? Habe ich nur heute das, was in der Mediathek verfügbar ist, mit Jackson Irvine gesehen, das Interview? Fand ich sehr gut. Er war dann noch an der Torwand, ne?
Ja.
Und? Das war, habe ich nicht gefunden.
Einen hat er getroffen, oben links.
Okay, reicht Samstag.
Wie, also ich
wenn er Samstag erwartet. Auch einen oben links
macht. Achso, wenn er einen oben links macht, ja, dafür müsste er, also ich glaube mit dem Kopf, obwohl nee, diese Saison ja auch nicht, aber ich hatte schon überlegt, ob er vielleicht sich den hochwirft und dann mit dem Kopf da reinmacht. Aber ja, genau. Und der andere, der da an der Torwand war, der hat, glaube ich, zweimal getroffen, dreimal vielleicht, also der hat unten schon zweimal getroffen, der hat das größte Ping-Pong-Tor aller Zeiten da gemacht. Da hat er nämlich den Rand getroffen und dann machte das wirklich so bing, 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 bestimmt 7, 8 Mal oder so da hin und her gedonkt und dann irgendwann ist sie ganz langsam reingefallen. Und genau. Also Dzeko hat verloren an der Torwand tatsächlich. Aber er hat getroffen. Die völlige Schmach, die gab es nicht. Und er hat getroffen und wenn das kein gutes Omen ist für das Wochenende drauf, vielleicht, Mike, Artikelidee, wir schauen Gäste, ZDF Sportstudio, wie oft haben sie getroffen an der Torwand und wie haben sie das Wochenende danach gespielt, haben sie danach getroffen?
St. Pauli-Bezug oder allgemein?
Also, ich glaube, St. Pauli-Bezug gibt es ja nicht so viel wie
immer. Genau,
Volker Ippich war mal da, aber ich
meine. Der hat danach nicht getroffen, kann ich dir jetzt sagen. Der hat danach
nicht, aber nein, so Bundesligaspieler, so wie diese Saison oder so. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ja eine Liste irgendwo, wer da war und dann könnte man da mal nachschauen.
Ja, Artikelidee,
sehr vor, gut. Nina, du hast ja noch ein weißes Blatt Papier vor dir, ich habe da eine tolle Idee für
dich. Kannst du ins Sportstudio gucken.
Ja, genau. Oh, ja, okay. Oh,
vielleicht finden wir doch noch was Besseres. Mal gucken.
Was noch Besseres?
Okay. Haben wir das.
Gut. Haben wir das. Ich hab euch lieb und freue mich, dass wir uns am Sonntag über Tore von Hauke Wahl unterhalten.
Tore.
So nämlich.
Okay, so nämlich. Alles klar. Gut. Schöne Woche. Bis Samstag.
Das wünsche ich euch
auch. Tschüss.